Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Multimaniacs und einer
Maniacs Medienwoche.
Wir sind wieder da nach knapp zwei Wochen jetzt, nachdem ich letztes Mal zu Ostern kam, der letzte genau. Nachdem wir euch da die volle Dröhnung mit zwei Kalenderwochen gegeben haben, sind wir heute wieder da und werden das gleich wieder tun. Wir dachten uns, hey, heute ist Feiertag, Aufnahmedatum 1. Mai. Krawalle in Hamburg, Sonnenschein, überall sonst in Deutschland.
Ja, alles bei mir regnet es.
Bei dir regnet es? Achso, ja. Das ist ja unfassbar. Das ist mal hier besser fest als bei dir.
Ja.
Deswegen dachten wir uns, wenn heute eh schon wieder Feiertag ist, dann machen wir einfach wieder zwei Kalenderwochen, damit ihr auch ein bisschen mehr Input habt. Und wie auch letztes Mal schon gesagt, die Releases und so weiter, die stehen ja alle fest. Da ändert sich ja immer nicht mehr so viel, so zwei Wochen vorher. Deswegen, wieso nicht direkt ein bisschen mehr Vorschau, damit ihr wisst, was ihr euch angucken und spielen müsst und so weiter. Aber wie gewohnt, erstmal vielleicht ein kleiner Rückblick auf die letzten zwei Wochen, was wir so gemacht haben.
An die vorherige Woche kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Ja, an die letzte kann ich mich erinnern, davor habe ich gefappt. was hast du denn so gemacht in den letzten zwei Wochen so medial? Hast du irgendwas geguckt oder gespielt von den Titeln oder von den Releases der letzten Mediawoche, oder hast du was ganz anderes gemacht?
Nee, ich habe so einen guten Querschnitt. Ich habe vorletzte Woche, glaube ich, habe ich tatsächlich nur My Little Pony geguckt, ja. Ich stehe dazu, ich gucke gern My Little Pony. Jetzt kann ich es nicht mehr gucken, weil ich am Montag die letzte Staffel beendet habe. Das war sehr traurig. Daraufhin habe ich mit Archer angefangen. Archer ist schon cool, muss ich zugeben. Sehr asozial.
Kam ich nie rein irgendwie, weiß ich nicht warum.
Ich kam am Anfang auch nicht rein.
Angetestet, aber irgendwie war das nicht meins.
Ich kam anfangs auch nicht rein, aber wenn du eine Weile guckst, ist es halt schon witzig, weil es einfach nur absolut asozial ist.
Ich habe nichts gegen asozial. Ich gucke ja auch Rick and Morty und so, das ist auch mega asozial.
Ja,
aber
Rick and Morty ist ja auch.
Aber Archer weiß ich nicht, das hat mir vom Stil nicht gefallen.
Was das Lustige an dem Stil ist, ist, dass das Ding ja komplett mit Illustrator gemacht ist. Also mit Adobe Illustrator.
Da bist du als Grafiker-Nerd, geht ja sofort dir die Hose auf. Ne?
Ja, es ist eigentlich ziemlich witzig, weil es ist ja jetzt ein Tool zum Vektorisieren und nicht um irgendwie komplette Animationstrickfilme zu machen.
Na gut,
von der Seite her ist schon lustig. Ja. Aber es läuft halt auch eher so zum Berieseln. Ich bin jetzt da auch nicht so hinterher. Nicht so wie bei My Little Pony. Also da war ich hin und weg.
Verstehe ich.
Genau. dann habe ich Battle Royale geguckt. Leider nicht im Kino. Leider auch noch nicht auf Blu-ray. Ich habe noch meine DVD hier rumliegen gehabt. Aber habe mich schon mal eingestimmt auf das Blu-ray-Release. Kommen wir ja später noch mal in einer anderen Gesprächsgelegenheit dazu. Deswegen halte ich mich da mal kurz. Aber Battle Royale hat so ein bisschen wieder meine Japan-Filmader aufgerissen. Das passt so schön, das ist ja auch mit Blut. Und ich habe jetzt angefangen mit Azumi. Ist ein Samurai, Samurai-Film ist eigentlich etwas beleidigend für Samurai, weil es wirklich nur Rumschwerteln ist. Aber macht viel Spaß.
Rumschwerteln.
Ja, ein Chanbara-Film. Bin ich noch dran, gucke ich über Tage verteilt, damit es abends immer schön ist. Und in Sachen Film habe ich mich vorgestern sehr freuen können. Da kam nämlich meine Golden Boy Box an und das wird mein Feiertagsabschluss. Ich werde mir heute alle Folgen Golden Boy angucken.
Auch da geht dir die Hose auf.
Es ging mir schon das Herz auf, als ich die DVD auswickelte. Vielleicht geht mir dann auch, nein. Und in Sachen Spielen habe ich zwei Geschichten sehr intensiv gespielt. Ich habe jede Menge. Ich habe zum Beispiel Birthdays The Beginning angespielt. Das kommt jetzt am 12. Da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Das ist sehr putzig. Aber hauptsächlich habe ich mich jetzt in den letzten zwei Wochen Forza 6 gewidmet. Und ich kann meine Liebe zur Forza-Reihe immer wieder nur groß betonen. Es ist eine fantastische Autorennreihe. Forza 6 habe ich mir letztes Jahr irgendwo geholt hab's kurz angespielt und hab's dann erstmal weggelegt, weil ich Forza Horizon 3 bekommen hatte. Und jetzt habe ich es angefangen, richtig zu spielen, und es ist halt einfach krass, was da für schöne Strecken dabei sind, wie die Autos aussehen. Und auch da habe ich festgestellt, man konnte es, wenn man mir irgendwo sozial folgt, sehen, dass man My Little Pony Sticker auf die Autos kleben kann. Und ich habe mir eine perlmuttfarbene, mit rosa Schimmer versehene Limousine mit My Little Pony drauf gebaut. Ich habe ungefähr anderthalb Stunden dran gesessen. Ich bin sehr stolz darauf.
Hast du dir auch die Einhorn-Toilettenpapier von Edeka mit Zuckerwattegeruch gekauft, nur mal so nebenbei?
Nee, aber ich wollte auch gerne einen süßen Arsch haben. Also vielleicht hole ich es mir noch.
Ja, dann ran an den Speck.
Genau. Das andere Spiel, was ich relativ intensiv gezockt habe, ich hatte ja schon in der letzten Medienwoche mich da eingestimmt und gesagt, ich freue mich sehr drauf, ist Sniper Ghost Warrior 3. Leider freue ich mich nicht mehr so darüber wie vor dem Release.
Komisch.
Ja. Leider ist das Medienecho ja insgesamt schon relativ negativ ausgefallen. Es hatte viele, viele Delays im Release. Man hätte es vielleicht auch noch besser um 2 Jahre verschieben sollen. Es ist, wenn man jetzt gesagt hätte, es ist eine Beta, die man schon kaufen kann, dann wäre es vielleicht nicht so schlimm gewesen, aber es sind unheimlich viele technische Fehler dabei. Also von irgendwelchen Armaturenbrettern, die sich in den Autos nicht drehen, obwohl sie es tun sollten, oder ausbleibenden Soundeffekten beim Fahren oder Feedback, bis hin zu matschigen Texturen und NPCs, die alle gleich aussehen und einen nicht mal angucken können. Hab's auch trotzdem weit gespielt und spiel's immer noch, weil das, was jetzt die Sniper-Reihe ausmacht, ist ja natürlich immer noch gegeben. Das wirklich tiefe Snipern, dass du da wirklich Wind beachten musst und den richtigen Zeitpunkt abwarten musst und so, das ist noch gegeben und das macht auch immer noch Spaß. Und ich hoffe da, dass da irgendwie Updates jetzt in nächster Zeit folgen, meinetwegen auch große Updates, die viel an dem Spiel noch verbessern, weil ich würde es jetzt nicht ganz aufgeben wollen.
Ja, ich frag mich halt, ob die Entwickler es schon aufgegeben haben.
Ja, ich frag mich, wann sie es aufgegeben hatten. Ist halt schade, weil ich hab's letztes Jahr auf der Gamescom gespielt und fand's da, ich glaube, das war da sogar noch irgendwie Early Phase, sonst was. Da fand ich's ganz gut, sah grafisch sauber aus und hatte eben auch Spaß gemacht, war anspruchsvoll. Und jetzt hast du, also Open World brauchst du in dem Spiel nicht. Du hetzt von einer Mission zur anderen und das Einzige, was du an Open World da machen kannst, ist irgendwelche Gegenstände sammeln. Und das Thema hatten wir ja schon bei unserem Skyrim-Cast, dass offene Spielfelden mit lediglich irgendwelchen Orten, wo du, was weiß ich, hier zum Beispiel Kunstgegenstände einsammeln kannst oder Gewehre einsammeln kannst, die du nicht benutzen kannst, weil sie historisch sind. Mehr hast du da nicht auf dem Weg dahin. Und da hätte man auch einen Missionsshooter draus machen können.
Das ist ja wieder so Open World um des Open Worlds Willen, ne? Also ja,
genau, das ist ziemlich.
Alle machen halt Open World, also machen wir das jetzt auch. Und ja, wenn du aber nichts zu bieten hast, was das rechtfertigt, dann ist es halt einfach Schwachsinn.
Ja, und wenn du denn am ehesten damit vergleichbare Geschichten wie zum Beispiel Far Cry hast, dann musst du was bieten, weil Far Cry 3 und Far Cry 4 haben ja schon wirklich interessante Welten geboten. Und wenn da einfach mal irgendwo Leute mit dem Auto stehen geblieben sind, weil das Auto kaputt war oder so und du dran vorbeigefahren bist, hier hast du nichts. Also du fährst hier tatsächlich fast alleine in der Gegend rum. Ich habe jetzt letztens mitten in der Nacht einen Angler an einem Teich gesehen. Das fand ich auch gut.
Direkt erschossen.
Ja, du kannst hier lustigerweise auch Zivilisten erschießen, ohne dass es irgendwelche Schäden davon gibt. Also du verlierst nicht irgendwie Leben oder die Mission ist gefährdet oder sonst was. Du kannst halt einfach alles erschießen, was du willst.
Ja, das ist doch mal außer vernünftig.
Hühner überleben, die sind kugelsicher. Alles kann
man probieren. Bulletproof Chickens.
Ja. Nee, aber ich hoffe einfach mal, dass da irgendwie noch was nachgelegt wird, weil es hat Potenzial. Ich würde jetzt mal frech behaupten, es ist nicht so viel Arbeit. Also natürlich ist viel Arbeit, aber es gibt sicherlich gute Wege, da was nachzulegen. Und da hoffe ich einfach mal sehr drauf. Deswegen ist es auch noch in meinem Spielbereich. Ja. Das wäre es soweit erstmal, glaube ich, von mir. Ach nee, genau. Ha. Heute habe ich auch noch WWE Payback geguckt. Das ist ja seit 2 Uhr nachts live. Also es war 2 Uhr nachts live, jetzt ist es im WWE Network. Ich wollte es eigentlich um 2 Uhr nachts gucken, habe aber dann um 23.30 Uhr bereits gesagt, ich mache jetzt meine Äuglein zu und habe es heute dann fertig geguckt. Irgendwann müssen wir mal oder muss ich mal mir Leute einladen, um über aktuelles Wrestling zu reden, denn es ist sehr durchwachsen gewesen.
Okay, also du bist nicht traurig, dass du nicht wach geblieben bist, um das live zu gucken.
Nee, gar nicht. Also es gab nichts, wo man jetzt sagen müsste, so, oh krass, das hätte ich ja jetzt nicht erwartet oder so. Ich meine, ich gucke inzwischen auch anders drauf, nicht wie wir damals mit, was weiß ich, 12, 13, 14 noch geguckt haben und das zwar nicht echt war, aber immer noch irgendwie geschockt hat, wenn Hulk Hogan plötzlich zur NWO gewechselt ist. Sondern guck jetzt auch eher drauf, wie ist das Acting im Ring und wie sind jetzt irgendwelche Matches geschrieben oder sowas. Aber da war jetzt nichts Großartiges dabei,
wo man sagen würde, anspruchsvoller, ne? Weil man hat ja doch es läuft mittlerweile schon so lange, man erwartet ja auch mal ein bisschen was Neues irgendwie. Oder sehe ich es falsch?
Jetzt habe ich dich erstmal gar nicht gehört. Was erwartet man?
Ich sagte, man erwartet ja auch, was Neues, ne? Es läuft schon so lange, man will ja auch ein bisschen nicht immer dieselbe Leier hören und wird es ja auch voraussehbar, sag ich mal.
Ja, und du hast dann, also heute achte ich auch viel mehr darauf, dass da irgendwelche Wrestler mit Star-Potenzial sind, die nicht gepusht werden. Oder bestes Beispiel diesmal, ein cooler Wrestler ist Bray Wyatt. Der hat so ein bisschen, wie hieß er denn bei Cup der Angst? Wie heißt denn da Anthony Hopkins?
Ja.
Ja, weißt du auf jeden Fall, ne? Und so Sektenführer-mäßig. So, auf jeden Fall so in die Richtung, das könnte so der Nachfolger des Undertaker werden. Ist zumindest meine Meinung dazu. Und warum muss er unbedingt, warum darf er nicht aus eigener Kraft gewinnen, sondern es müssen drei Leute auf Randy Orton einkloppen, bevor der sich hinlegt. Und der Typ ist jetzt auch schon zu lange aktiv im Ring, als dass das noch irgendwie glaubhaft ist, dass er alles im Hintergrund noch regelt. Und so Geschichten, die machen dann halt irgendwie keinen Spaß mehr. Wenn du immer wieder siehst, ja, der eine wird weiter gepusht, obwohl er schon immer oben war, und der andere, der richtig Potenzial hat, der
klein gehalten.
Ja, der wird klein gehalten. Das ist nervig.
Mhm. Ja, ich bin ja echt nicht mehr so im Thema leider, aber ich kann's nachvollziehen auf jeden Fall, ja.
Ich bin auch erst letztes Jahr wieder reingekommen durch den tollen YouTube-Channel Watch Culture Wrestling, weil die mal auch rückwirkend auf die ganzen alten Großveranstaltungen und sowas so ein bisschen hinter die Kulissen geguckt haben. Und da hast du dann, kann ich dir auch empfehlen, wenn du Zeit hast, dann kriegst du auch wieder Bock drauf, weil da wirklich so ein bisschen mehr das Business beleuchtet wurde, und das macht Spaß. Mhm. Also dadurch habe ich es einfach wiederentdeckt, weil ich immer der Meinung war, modernes Wrestling so ab 2003 ist lame und macht keinen Spaß, und das stimmt gar nicht, habe ich festgestellt. Es macht auch noch Spaß.
Ja, wer da ein bisschen affin ist und Bock auf Wrestling hat, der und eben Podcasts hört, der sollte auch mal in den deutschen Podcast Headlock reinhören. Mhm. Deutscher Wrestling-Podcast, der sehr, sehr aktuell und sehr, sehr gut mit guten Personen besetzt ist und die sich da in dem Metier sehr gut auskennen. Also wer da Interesse hat, der gerne mal reinhören. Nur mal als kleiner Tipp.
Ja.
Ja. Genau, bist du soweit durch dann?
War das das, was du getan hast?
Genau.
Und tun wirst.
Außer gewankt.
Ja.
bevor ich jetzt mal einen kleinen Recap mache, noch eine Sache, die wir ganz am Anfang jetzt vergessen haben. Wir wollten euch noch informieren warum wir eigentlich nur noch zu zweit hier rumcasten seit ein paar Wochen. Rumcastpan, genau. Magnus ist nicht tot, der lebt noch, der Gute. Der hat nur gerade sehr viel um die Ohren und gerade leider nicht so viel Zeit zum Podcasten. Daher ist der im Moment auf unbestimmte Zeit erstmal nicht dabei. Er ist aber noch bei den Multimaniacs. Er ist nicht gegangen, wir haben ihn nicht rausgeworfen. Das ist alles gut, und ihm geht's auch gut, er lebt. Und er wird irgendwann wieder da sein. Nur mal das als Info, weil wir ja so überhaupt nichts dazu gesagt haben in den letzten Wochen und sich bestimmt der eine oder andere schon gefragt hat, warum nur noch Sascha und ich hier
unsere... Und im Hintergrund beschwert er sich über unsere stümperhafte Art. Also alles wie beim Alten.
Genau, also er ist eigentlich noch da, er ist immer noch betrunken, nur nicht aktiv vor dem Mikro. Das nur mal nicht dazu, aktiv aber... Betrunken. Nicht aktiv betrunken schon, nur nicht aktiv, nicht nur nicht aktiv am Mikro dabei. Deswegen, also nicht wundern, er ist noch bei uns und alles gut. Er wird nur im Moment erstmal nicht podcasten können, aber wir hoffen, dass sich das dann bald wieder einrenkt und wir wieder zu dritt für euch casten können. Okay, das nur noch schnell als kleiner Einwurf. Was habe ich denn gemacht? Ich habe die letzten zwei Wochen nicht so viel gespielt, denn ich habe Mass Effect endlich durchgespielt, Andromeda. Und wie man das kennt, so nach so großen Titeln, ich hatte da nicht so richtig Bock auf was Neues direkt so. Also kennst du ja wahrscheinlich auch, oder? Wenn man jetzt irgendwie, es ging mir genauso bei Witcher damals, als ich ja Witcher durch hatte nach 100 Stunden. Ich habe bei Mass Effect jetzt auch irgendwie 76 Stunden gespielt oder 80, irgendwas war es um den Dreh. Und wollte ja eigentlich direkt danach jetzt Horizon weiterspielen. Das hatte ich ja schon angefangen und dann pausiert für Mass Effect. Aber direkt nach so einem riesen Open World oder halt,
das flasht dich dann nicht, das kriegst du nicht.
Ja, nicht mal das, aber direkt zweimal so Open World beziehungsweise so Riesenspiele hintereinander spielen, das geht gerade nicht. Ich brauche dazwischen jetzt mal irgendwas Kurzes. Ich habe Call of Duty Advanced, Modern Warfare haben sie ja nochmal als Remastered rausgebracht. Ja. Das kam jetzt zum letzten damit dazu. Das habe ich durchgerockt, irgendwie 5 Stunden mal ganz nebenbei. Das ist ja wirklich ein No-Brainer, aber es war wieder ganz cool, weil ich mag Modern Warfare echt gern, so vor allem von den Kampagnen, von den CODs her. Das habe ich mal kurz durchgespielt, das war mal richtig schön, so nochmal Schlauchlevel einfach durchballern. Das war mal so schön Alternative nochmal zur Open World. Und das habe ich gespielt, aber sonst habe ich echt nicht so viel angefasst im Moment. Weil ich jetzt erstmal, ich wollte irgendwas Lineares erstmal jetzt als Abklinger, bevor ich wieder Horizon aufnehme. Aber gerade wo wir bei Call of Duty waren, da kam ja auch gerade der neue Trailer. Hast du ihn gesehen?
Nee, aber ich hatte so einen wunderschönen Artikel darüber gelesen.
Den ich dir geschickt habe,
ja. Ja, genau, den du mir geschickt hast. Über World War 2.
Also Trailer hast du nicht angeguckt?
Nee, ich habe mir nicht angeguckt. Ich dachte mir aber beim Titel halt schon, wow, World War 2.
Also es war ja schon geleakt, dass es WW2 wird. Das war ja schon bekannt. Durch zahlreiche Plakate und so weiter. Und das Datum war ja auch schon vorab geleakt. Man hat ja quasi nur auf den Trailer dann gewartet, der dann online gegangen ist. Und ja, es hat sich dann eben bestätigt. Es wird, das diesjährige Call of Duty wird WW2 heißen, also World War 2. Das heißt, sie werden ein bisschen an Battlefield 1 rangehen wollen. Mhm. Wobei sie natürlich mit WW2 auch natürlich zurück zu ihren Wurzeln gehen, denn Call of Duty kommt ja quasi aus dem Zweiten Weltkriegs-Setting. Das haben sie ja sogar mehr als einmal bedient. Und ja, mal gucken, was das wird. Der Trailer ist ganz cool, es sieht aber trotzdem Standard aus. Vor allem, was mich ein bisschen stört, also erstens, okay, WW2, gut, ist nun mal echt ein ausgelutschtes Szenario, aber sie nehmen aber auch schon wieder genau die Szenarien, die Settings, die man halt immer spielt. Es ist wieder D-Day dabei, es ist wieder Market Garden dabei. Also es sind genau die Missionen, die man eigentlich in jedem WW2-Shooter seit Erfindung des Videospiele runterrattert. Und das ist ein bisschen lame. Es sieht wieder nett aus, wobei sie die Engine wieder nicht gewechselt haben. Das heißt, die robben ja immer noch seit irgendwie 2005 oder so auf ihrer selben Engine rum oder so, wie alt die jetzt mittlerweile ist. Und bohren die einfach immer wieder auf. So erstaunlich, dass es trotzdem noch so gut aussieht damit. Sie haben aber wieder eben keine neue gebastelt, sondern sie bleiben bei ihrer alten Engine. Wo man dann doch hin und wieder merkt, so okay, also da hat Battlefield 1 schon mit Frostbite was draufgelegt, so da sind sie ihnen schon eine Nase voraus. Ansonsten, ja, wie gesagt, es ist ausgelöscht. Ja, den Artikel, den ich hier geschickt habe, der war sehr lustig. Ja. Kann ich ja gerne mal in den Shownotes verlinken. Das war, ich weiß gar nicht mehr, wie die das Magazin heißt, ein US Online-Magazin. Die hatten dann als Headline quasi geschrieben, wie war es irgendwie, finally Call of Duty is doing the World War II Setting oder irgendwie sowas. Also nach dem Motto so, ja. Oh, endlich gehen sie in den Zweiten Weltkrieg. Und dann der Artikel da halt so ganz ironisch und satirisch geschrieben so, ja, Call of Duty geht erst in den Zweiten Weltkrieg. Das ist ja fantastisch, das ist ja ganz was Neues. Und dann so, aber verwechselt das bitte nicht hier mit Medal of Honor Frontline zum Beispiel, weil da gab's das auch mal. Dann haben sie so einen Trailer-Ausschnitt gezeigt von Medal of Honor Frontline, das damals eben auch mal zur Welt gespielt hat. Und machen dann so weiter und dann posten sie am Ende vom Artikel halt so eine Liste mit so 20 Titeln,
Ja, womit das nicht so zu vergleichen ist, sondern
vergleich es bitte auch nicht mit diesen Titeln, genau. Und das sind ja, 20, genau. 20 Titeln, die auch alle WW2-Setting haben, ne? Von all, ja, irgendwie gefühlt 6 Medal of Honors, 4, 5 Call of Duties, was war noch dabei? Red Orchestra, Battlefield, was es nicht alles gibt eben. Und dann so als letzten Satz, und dann als letztes so Komma und Candy Crush. Ja. Fand ich großartig, also war richtig schöne Sache. Hat's ganz gut zusammengefasst, diesen Reveal. Ja, mal gucken. Ich erwarte da eigentlich nichts. Es ist halt ein No-Brainer. Die Kommentare aus der Community von Call of Duty sind ganz gut tatsächlich. Der Trailer ist auch relativ gut geliked auf YouTube. Die Hardcore-Fans von COD sind natürlich aber damit auch befriedigt, weil es quasi zurück zum Ursprung geht. Ne, da kommt's ja her. Die sagen, ja, okay, das finde ich cool. Das ist so da, wo die Reihe herkommt. Sie geht back to the roots. Okay, fair enough. Wenn die darauf Bock haben, das ist cool für mich. Gerade die wollen ja eigentlich eh nur Multiplayer spielen. Das heißt, die haben eben keinen Bock mehr auf dieses Jetpack-Gehopse und so weiter. Das ist schon fast eher an Titanfall erinnert als an Call of Duty. Die freuen sich dann, wenn es halt wieder wirklich Basics geht. Ja, ich als eher Kampagnenspieler bin da recht ernüchtert und denk mir auch einfach, Leute, es gibt noch so viele andere Kriege, die noch nie behandelt wurden. Es gibt doch bestimmt ein interessanteres Szenario als den Zweiten Weltkrieg irgendwie. Ja, wird mal abwarten müssen. Es kommt am 3. November auf jeden Fall. Und the same procedure as every year. So.
da bin ich aber auch mal gespannt drauf.
Mal gucken. Ich bin ja ein CD-Kampagnenspieler. Ich spiele die alle. Mhm. Ich finde die auch immer eigentlich ganz nett. So, da ist man ja immer in ganz 5-6 Stunden halt durch. Ne? Ja, aber es ist ja okay. In 5-6 Stunden ist man durch, dann legt man es weg und spielt es nie wieder. Also so ist halt. Wie gesagt, jetzt wieder hier gerade mal eine COD-Kampagne. Wie gesagt, mal in 5 Stunden durchrocken. War eine super Abwechslung zum ganzen Open World-Geballer dieses Jahr. Von daher alles entspannt. Ich bin da nicht so ein Hater irgendwie. Also ich finde, beide Marken haben ihre Daseinsberechtigung und beobachte das auch eigentlich ganz gerne eben, wie sie sich versuchen eben, ja, um den Thron zu kämpfen jedes Jahr wieder. Mhm. Wobei auch ein COD hätte auch nicht mal, könnte gut mal eine Pause vertragen, wie jetzt ein Assassin's Creed zum Beispiel. Also das sehe ich auf jeden Fall auch. Ja. Die könnten ruhig auch mal ein Jahr oder zwei aussetzen, um wirklich mal sich was Neues zu überlegen. Aber den Goldesel, den Scheißenden, den werden sie sich nicht aus dem Herbstgeschäft rausholen. Von daher werden sie wohl so weitermachen. Ja, das war wieder, das ist alles, mit welchem ich so gespielt habe. Mehr habe ich ja nicht angefasst die letzten anderthalb Wochen quasi. Ich habe jetzt Ende letzte Woche noch Little Nightmares bekommen von Bandai Namco. Das werde ich jetzt mal spielen. Werde ich nachher mal anwerfen, wenn wir hier heute mit dem Podcasten durch sind. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Da habe ich Bock. Habe ich mir hier diese Six Edition geholt mit der Figur und dem Soundtrack und so weiter. Das ist
da bin nett ich auch gemacht. Noch bin ich auch noch dran. Also gib mir dann auch Feedback, wie es ist, weil ich finde gerade diese Six Edition, die ist ja vergleichsweise super günstig. Die kostet irgendwie 35 € und das normale Spiel 20 oder so oder 24.
Ja,
und sowas, ne? Ja, und gerade weil es eine sehr hübsche Box ist, bin ich da auch echt dran, aber ich will jetzt nicht ein Spiel haben, was ich vielleicht selber gar nicht spielen möchte. Nur weil die Box halt günstig und cool ist. Aber wenn es gut ist, dann
glaube, das Spiel wird jetzt schon taugen. Also
ja, es sieht auf jeden Fall putzig aus und auch interessant, aber ich bin jetzt ja nicht so der Puzzle-Fan und das ist ja irgendwie so Puzzle-Adventure-mäßig, ne?
Es ist halt ein Plattformer mit Puzzle-Einlagen, Bisschen creepy halt. Ja, ich werde mal berichten. Ich spiel's nachher mal und dann sage ich dir mal Bescheid, ob's was für dich ist. Aber mal gucken. Was ich aber halt an Spielen ausgelassen habe ich an Filmen verschlungen. Ich habe echt viel Filme geguckt in den letzten 2 Wochen. Dann zum einen war wieder das Fantasy Filmfest, beziehungsweise die Fantasy Filmfest Nights. Das ist ja quasi die kleine Ausgabe, die quasi nur an einem Wochenende ist. Also 2 Tage, 10 Filme. Da habe ich mir 3 Sachen angeguckt hier in Hamburg. Das war zum einen das Belko oder The Belko Experiment. Das war quasi, das ist im Grunde ein Battle Royale in einem Bürogebäude. Geht quasi darum, dass in einem ja, ein Bürogebäude wird plötzlich komplett abgeschottet. Alle Mitarbeiter werden quasi eingesperrt und werden dazu aufgefordert, sich umzubringen, weil das ein staatliches Experiment ist oder so. Und dann geht's halt los, jetzt, ohne da zu viel zu verraten. Aber im Grunde ist es ein Battle Royale in einem Bürogebäude, der so ein bisschen mit dem Büroalltags-Klischees spielt da, und dabei halt ein Splatterfilm ist. Mhm. Im Grunde. Er hätte noch ein bisschen witziger sein können, finde ich, mit der Situation umgehen können. Er war dann ein bisschen doch, also er war sehr ernst im Endeffekt doch. Hat er sich ganz den sozialkritischen Ansatz, wie jetzt Battle Royale, hat aber hier und da ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Hätte aber ein bisschen mehr mit diesen Klischees eben spielen können. Da hat er sich ein bisschen selbst, ein bisschen selbst in den Fuß geschossen, weil er da ziemlich viel Potenzial noch ausgelassen hat. Trotzdem war es ein guter Film, hat echt gut unterhalten. Ja, und kann auch schon sagen, das Potenzial ist da, dass es eine Reihe werden könnte, sage ich mal, ohne zu viel zu verraten. Kann man auf jeden Fall sich angucken. War auch sehr, sehr, sehr saftig, sage ich mal. Also, da wurde ordentlich gesplattert. Dann habe ich noch da gesehen, It Stains the Sands Red. Das war ein Zombie-Film. Mit mal einem wirklich relativ frischen Ansatz für das Genre. Denn im Endeffekt, also wenn du den quasi, ich hätte gerne mal gesehen, wie das Skript quasi den Producern vorgelegt wurde, weil im Grunde ist der Plot des Films: Ein Zombie verfolgt eine Frau durch die Wüste. Punkt. Es herrscht quasi schon Zombie-Apokalypse auf der Erde, auf der Welt. Man erfährt quasi die Ursprünge nicht. Es ist also schon da, es ist bekannt. Und ein Pärchen bleibt in der Wüste mit dem Auto liegen. Und dann kommt eben ein Zombie die Straße hoch. Und es ist der Anfang, das ist jetzt kein Spoiler. Das passiert wirklich in den ersten 3 Minuten so. Also der Typ wird halt gefressen. Und die Frau, das Auto ist halt liegen geblieben. Die Frau kommt nicht weg im Auto. Und sie rennt dann quasi in die Wüste vor dem Zombie weg. Und der Zombie eben hinterher. Und sie hat echt nur so 3-4 Flaschen Wasser und das war's und eine Jacke und sie muss ja auch manchmal rasten und dann muss sie halt immer gucken, dass sie genug Abspann zum Zombie gewinnt, damit er nicht rankommt und er schlurft halt wie so ein, also er rennt auch nicht, das ist ganz klassisch so Oldschool-Zombies, er schlurft dann so langsam da hinterher und so verfolgen die sich, also er verfolgt sie dann halt die ganze Zeit durch die Wüste und daraus entsteht ein bisschen so eine Story, er geht so ein bisschen in die Richtung so Stockholm-Syndrom. Es geht nachher so in die Richtung so quasi, weil sie ist ja auch ganz alleine in der Wüste und sie freundet sich so ein bisschen mit ihm an. Also sie kann dann auch nicht mehr ohne ihn, weil wenn er weg wäre, wäre sie alleine und so weiter. Also spielt so ein bisschen so ein Psychospielchen dann auch mit dem, ne, dann eben die Hitze macht ihr dann zu schaffen und sie kriegt dann auch Halluzinationen und so weiter. Und ja, war auf jeden Fall auch da, um nicht zu viel zu verraten, da passieren dann schon noch ein paar andere Dinge, aber im Grunde ist das der Film. Fand ich überraschend gut, weil er, wie gesagt, mal vom Ansatz her was Neues macht. Er hat ein paar Hänger, beziehungsweise ein paar dümmliche Sachen, zum Beispiel auch, dass sie im Auto liegen bleiben. Es ist nicht, dass der Wagen kaputt ist oder dass die irgendwie einen Crash haben, sondern sie bleiben am Fahrbahnrand im Sand stecken. Mit dem Reifen. Das war's. Wow. Und 3 Sekunden überleben. Also, der Typ, ihr Freund halt, der ist so voll der Muskelprotz, so voll der Bodybuilder. Ich glaube, wenn der das Auto angeschoben hätte und sie hätte mal auf Gas gedrückt, wäre sie auf jeden Fall aus der Cool da rausgekommen. Oder ansonsten leg halt eine Fußmatte unter den Reifen oder so. Also irgendwas hätte man sich einfallen lassen können. Das war ein bisschen, also allein der Ausgangsplot, warum sie liegen bleiben, war ein bisschen dumm. Also da muss man kurz mal drüber hinwegsehen, weil das war einfach wirklich doof. Aber sonst hat der Film echt ein paar gute Ansätze und den kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man da Bock hat auf ein bisschen Zombie-Kram.
Ist der so, hat er einen witzigen Unterton oder soll der schon eher ernsthaft sein?
Er hat schon seine witzigen Momente. Mhm. Es ist aber trotzdem keine Komödie. Also es ist kein Shaun of the Dead oder so. Es ist schon ernst. Der hat auch echt ein paar derbe Szenen zwischendrin. Also auch wirklich, wirklich derbe. Und das nicht nur vom Gore her, sondern auch so psychisch und so weiter. Aber er hat auch lustige Töne hier und da, weil
ja, so aus der Situation heraus,
genau, skurrile Situationskomik, sage ich mal, ja, genau.
Klingt gut.
Der war auf jeden Fall frisch, also es war nicht der 100. typische Zombie Apokalypse wir ballern alles Plattfilm, sondern das war mal eine schöne Idee einfach. Ist vom Regisseur von beziehungsweise von den wie heißen die denn Ich komme gerade nicht drauf. Die haben auch Extraterrestrial gemacht und Grave Encounters. Ich muss gerade mal überlegen, wie die heißen. Ich muss mal gerade hier live
live online überlegen.
Live ab IMDb'en. Weil mir fällt es gerade auf den Tod nicht ein. Genau, die The Vicious Brothers heißen die, nennen die sich. Das sind zwei Brüder, zwei Filmemacher. Genau. Und das Problem ist, ich fand sowohl Grave Encounters als auch Extraterrestrial von denen richtig beschissen. Wir saßen halt im Kino und dann kam halt vor dem Film, kommt beim Filmfest immer halt eine Moderatorin oder Moderator raus und sagt kurz was über den Film. Und sie kam halt raus und meint so, ja, wir haben jetzt hier für euch einen neuen Film von den Vicious Brothers und ein Kumpel von, und ich, wir gucken uns so an, so, das war Extraterrestrial, oder? So, ja, scheiße. Weil ich wusste es nicht, ich hab's vorher nicht, mir nicht angeguckt, von wem der ist und so weiter. Und wir dachten schon so, oh Kacke, das wird eine Katastrophe. Aber, nee, zum Glück haben sie endlich mal geschafft, was Gutes zu drehen. Ja, also wer da ein bisschen Bock auf Zombie hat, der kann sich It Stains the Sands Red Game angucken. Trailer packe ich natürlich in die Shownotes. Und ja, kann man sich eben angucken. Ja, lief jetzt auf dem Filmfest, gibt's noch nicht auf DVD oder so oder Blu-ray, aber wird bestimmt irgendwann mal kommen. Hm. Die Hauptdarstellerin ist übrigens hier Brittany Allen, die kennt man, die wird auch im neuen Saw-Film zum Beispiel mitspielen. Und ja, hat ein paar Serien gedreht und so, also vom, wenn man die sieht, dann weiß man auf jeden Fall, wie das ist. Genau. Genau, den habe ich gesehen und dann habe ich noch als drittes habe ich noch The Limehouse Golem gesehen. Das war so ein, so ein viktorianischer Krimi. Spielt so im, ja, wann hat denn der gespielt? Sag mal, vielleicht 18. Jahrhundert. Mitte 18. Jahrhundert rum, wenn ich mich jetzt nicht total vertue, und geht quasi um ein, ja, ich sag mal so ein Theater, und in der Stadt passieren halt eine Mordserie. Da geht also quasi ein Serienkiller um und es geht quasi um die Hauptprotagonistin, die spielt in dem Theater halt, hat die so eine Rolle eben auf der Bühne und sie wird verdächtigt, der Mörder zu sein, weil ihr Freund bzw. ihr Mann wird vergiftet und sie wird dafür eingesperrt. Und sie wird halt vermutet, dass sie was mit den Morden zu tun hat und die wird gespielt von Olivia Cooke. Das ist die, wo hatten die gespielt? Lass mich kurz überlegen. Ich vergesse mal, wie die hieß. Genau, in Ujati gespielt, da kennt man sie. Und die wird auch jetzt im Dings hat die gespielt, wie heißt denn? In Bates Motel, genau. Hier, kennst du die Serie mit quasi die Vorgeschichte von Psycho?
Ich habe sie noch nicht gesehen, aber kennen tue ich sie vom Namen her.
Also da kennt man die auch, da hat die auch eine Hauptrolle gespielt. Genau, die ist quasi eingebuchtet und ein Detektiv glaubt halt, dass sie unschuldig ist und will halt beweisen, dass sie es nicht war und eben quasi die Identität dieses Mörders, dieses Golems, wie er genannt wird, rausfinden. Und dann entsteht halt so ein, ja, es ist so ein bisschen, aus dem düsteren Sherlock Holmes, so ein bisschen, also, oder, ja, so ein bisschen Ripper-mäßig, aber es ist jetzt kein Sieben. Also es geht nicht nur um die ganzen Mordfälle, sondern es ist auch sehr viel drumherum. Es geht viel um dieses Theater, es geht um Rivalitäten zwischen diesen Schaustellern und so weiter. Also es ist sehr viel Seitenhandlungen noch. Also es ist nicht kein straighter. Also
klassischer Thriller, wo du dann auch mal andere verdächtigst.
Genau, also es gibt viele Verdächtige und du weißt immer nie hier und der und dann im Verlauf der Story denkst du, also kannst du gut miträtseln, ne? Also denkst du immer so, der muss es sein, aber dann kommt doch wieder irgendwas raus und was den anderen belastet und so weiter. War ein bisschen verworren, ist auch relativ lang und ein bisschen zäh, muss man sich drauf einlassen und wie gesagt, er ist halt nicht so straight, sondern man muss auch sehr viel mit den Nebencharakteren so arbeiten und so weiter. Ja, muss man sich auf jeden Fall konzentrieren drauf, sag ich mal, auf den Film. Aber trotzdem war der ziemlich gut. Sehr, sehr geil gespielt, sehr, sehr geile Kulissen, Bühnen, diese ganzen Settings, auch in dem Theater und so weiter. Diesen Bühnenprogramm und so weiter, sehr, sehr cool. Kann man gucken. war jetzt kein Highlight, aber kann man gucken, wenn man so Bock auf so Crime, Thriller, gerade so auch dieses Setting eben 18. Jahrhundert hat und so weiter. Fand ich, hat schon unterhalten.
Klingt auf jeden Fall auch wieder ganz witzig.
Ja.
Aber jetzt nicht so Richtung Tabu zum Beispiel. Das geht ja auch schon ein bisschen in die Richtung.
Hat Ansätze, sag ich mal.
Mhm.
Auch vom Setting her und so weiter. Aber ja. eher noch ein bisschen, ja. Mir fällt gerade ein guter Vergleich ein, wie gesagt. Also es ist so ein bisschen Sieben ist drin, aber nicht so krass, sag ich mal.
Mhm.
Nicht so heftig. Dieser Detective wird übrigens gespielt von Bill Nighy, den kennt man auch. Der spielt zum Beispiel in Flucht der Karibik, hat der mitgespielt und der hat tausend Sachen schon gemacht. Den kennt man auf jeden Fall auch.
Der Name sagt mir auf jeden Fall was. Ich kann jetzt nur gerade nichts zuordnen.
Der war halt Davy Jones in Pirates of the Caribbean zum Beispiel.
Ah,
Hat aber auch schon, der ist auch schon gut betagt, der Mann. Oder zum Beispiel in Shaun of the Dead hat er den Vater gespielt von ihr. Hast du Shaun of the Dead gesehen, ne?
Ja, aber vor Ewigkeiten jetzt. Den habe ich weniger auf dem Schirm als Davy Jones. Und Davy Jones ist nur schwierig, weil man durch die Tentakel nicht so viel erkennt.
Stimmt. Nee, aber auch hier, wie gesagt, will damit auch noch implizieren, auf jeden Fall auch ganz gut besetzt.
Ja, mhm.
Ja, wie gesagt, also Limehouse Golem, auch Trailer verlinke ich ebenfalls. Die drei Filme habe ich auf dem Filmfest gesehen, war auf jeden Fall ziemlich spaßig wieder. Bin ich mal gespannt, was sie im Herbst dann im großen Filmfest wieder auspacken. So, jetzt noch schnell noch zwei Filme, will ich gar nicht viel darüber verlieren, damit wir auch endlich mal dann schnell zur Medienwoche dann gleich kommen, bevor wir schon wieder hier 18 Stunden vorher labern. hab noch gesehen einen Schweizer Horrorfilm. Den hat mir eine Freundin ausgeliehen.
Oh, nicht, der Gespenstli.
Senen Tunchi heißt der. Und das Senen Tunchi ist, das muss ich auch erstmal nachgoogeln, das ist quasi eine Schweizer Sage. So eine, quasi im Grunde eine Schweizer Urban Legend, wenn man so möchte. Nein, das ist halt so eine typische Folklore-Sage. Und die geht darum, dass quasi die Schäfer und so weiter, die in den Schweizer Bergen eben arbeiten und leben, wenn die dann in diversen Monaten sehr einsam sind, auf ihren kleinen Hütten, dann basteln die sich aus so Strohfrauen, so Frauenpuppen. Und machen mit der dann so Sachen, weil sie sehr, sehr einsam sind. Und die Sage besagt halt, dass diese Strohpuppen dann irgendwann durch einen Zauber lebendig werden und dafür, dass sie da so quasi als Objekt missbraucht wurden, rächen sie sich dann an den Schäfern und bringen sie um und ziehen ihnen die Haut ab und machen sie selbst zu Strohpuppen. Das ist so eine alte Schweizer Sage und darauf beruht der Film so ein bisschen. Ist auch im Grunde so eine Mischung aus Thriller, Crime, also Krimi. Im Grunde ist es ein Krimi, im Grunde ist es ein Tatort vermischt mit Mystery und ein bisschen Splatter. Geht quasi um einen Polizist, der jetzt halt so im Schweizer Dorf wohnt und eines Tages kommt eine Frau in dieses Dorf und kommt da einfach nackt ins Dorf gerannt und kippt einfach um und die spricht nicht und keiner weiß, wo die herkommt und er versucht dann rauszufinden, ja, was da passiert ist mit der Frau und dabei stößt er dann eben auf eine eben solche Schäferhütte und so weiter und ja, möchte auch nicht so viel verraten. Wer den noch sehen möchte, denn der war wirklich überraschend gut. Hätte ich gar nicht erwartet für so eine Schweizer Produktion, sage ich mal. Der war jetzt ja kein Blockbuster. Der war wirklich, hat mich wirklich überrascht. Ist ein bisschen verworren, weil der
gibt's
auch...
Gibt's den im O-Ton?
Den gibt's auf, also ich habe den auf Blu-ray hier, genau, und da ist der auf O-Ton drauf. Ich habe 5 Minuten geguckt, keiner verstanden, habe dann auf die normale deutsche Synchro gewechselt.
Das ist wirklich schwierig, ja.
Ey, keine Chance. Die fangen da an zu brabbeln und denkst so, was ist denn das?
Ja,
also,
ja.
Kommst du nicht mit? Das ist wirklich zu krass, wenn man das nicht gelernt hat. Ja. Aber hat mich wirklich überrascht. Wirklich echt spannend erzählt. Wie gesagt, man weiß nie, ob es Witz ist. Ist es wirklich übernatürlich oder ist sie wirklich einfach nur irgendein Mädchen so irgendwie? Damit spielt so ein bisschen. Und wie gesagt, eben mit dieser Sage dann ja, es passieren auf jeden Fall ziemlich viel abgefahrene Dinge. Er spielt auch auf so verschiedenen Zeitebenen und so weiter. Also wirklich, wirklich gut gemacht, gut gespielt. Wie gesagt, kann man sich wirklich gut angucken. Also wäre da so eine kleinen Geheimtipp, Horror, Mystery. Ja, Horror ist nicht wirklich, aber so eben Crime, Thriller, Mystery, wer so ein bisschen Geheimtipp sucht, der kann sich auf jeden Fall gerne mal angucken. Also hat mich wirklich positiv überrascht. Genau. Und als letztes habe ich noch gesehen, und zwar erst gestern, der Schreck sitzt noch tief, beziehungsweise die Ernüchterung sitzt noch tief. Ich habe mir gestern The Bye-Bye Man angeguckt, den haben wir in der letzten Mediawoche vorgestellt. Das ist ein neuer Horrorfilm, läuft doch gerade im Kino. Geht um einen, ja, um eine Entität, die, der Bye-Bye Man, so hat so ein bisschen was von Candyman und so weiter. Das heißt, wer beim Candyman war es ja so, fünfmal den Namen in den Spiegel sagen, dann erscheint er. Hier ist es quasi, du darfst nicht seinen Namen aussprechen und du darfst auch nicht an ihn denken, sondern dann kommt er zu dir und lässt dich schlimme Dinge tun. Also diese Entität bringt niemanden selbst um, sondern er sorgt dafür, dass Leute eben wahnsinnig werden und ja, Halluzinationen kriegen und dann darf ihre Mitmenschen töten und so weiter. War gelinde gesagt ein Stück Scheiße von Film. wirklich furchtbar. Die Grundidee ist ja gar nicht mal so schlecht, ne? Auch wenn man darüber streiten kann. Ich meine, du darfst diesen Namen nicht wissen. Wenn du den Namen The Bye-Bye Man kennst, dann laut dem Film, dann kommt er dich holen. Oder kommt er zu dir und macht dich wahnsinnig. Was ist aber denn, wenn man, darf man nicht irgendwie zu seinem Kumpel sagen, wenn man jetzt Amerikaner wäre und sagen so, ey, bye-bye, man. Wenn man sich verabschiedet, zum Beispiel.
Also, ja, dann kommt der und dann sagst du, nee, so war das nicht gemeint, also.
Genau. Also, ist jetzt nicht doof, ich weiß, es ist nur ein Film, aber trotzdem, ne. Also, ich fand's schon allein von diesem Grundding so, ja, niemand darf den Namen The Bye-Bye Man wissen, da bist du im Arsch, so, das war so, ja, okay. Aber, das Problem ist auch eher, die Darsteller sind erstmal furchtbar. Ich fand, die Hauptdarsteller haben unfassbar scheiße gespielt. Waren auch wieder so, die Charaktere stockdumme Teenies haben wieder jeden Fehler gemacht, den man macht und so weiter. Also die Handlung der Charaktere war furchtbar dumm. Und das ist nicht so ein Freitag 13. dumm, wo du weißt, ja, okay, die werden eh gleich abgeschlachtet, sondern, ne, hier geht's ja auch doch um was. So, er wollte ja schon eine Story erzählen. Und da war es einfach unpassend und super vorhersehbar, hat nur mit typischen Jumpscares gearbeitet, den ganzen Film über. Wirklich komplett 0815 und hat eben keine 0815 der Sorte, wo man sagen kann, okay, das kann man sich trotzdem abends mal, wenn man Langeweile hat, mal reinziehen, sondern wirklich spart euch das. Bye-bye Man, spart euch das. Das
muss man wirklich. Wir sprechen eine Warnung aus.
Das muss man wirklich nicht gucken. Das ist Zeitverschwendung, ganz im Ernst. Da kann man sich viel, viel bessere Dinge, zum Beispiel Zen and Tunchi angucken. Da hat man wirklich definitiv mehr von. Ja. Kein Bye-bye Man gucken. Gut, so viel auch von mir. Das war eigentlich so das, was ich, glaube ich, so in den letzten Wochen gemacht habe. Ich habe noch ein bisschen Tote Mädchen Lügen nicht weitergeguckt. Hier 13 Reasons Why bin ich aber auch noch nicht durch. Es sind gerade so viele Serien schon wieder irgendwie, die ich parallel gucke. Da komme ich gerade nicht so voran. Das ist immer so tröpfchenweise, aber ja, dazu mal in einem anderen Cast vielleicht mal was. So, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zur neuen Medienwoche, bevor wir uns jetzt hier in
Da sollte sich dann keiner wundern, dass unsere Stimmen gepitcht sind, weil wir werden das jetzt einfach vorspulen im Cut, damit wir trotzdem nur auf eine Stunde kommen.
Genau, wir casten jetzt auf doppelter Geschwindigkeit. Dann klingen wir wie die Chipmunks auf Crack. Nein. Wir machen das jetzt hier ganz ordentlich. Wie gesagt, es geht wieder um die nächsten zwei Kalenderwochen, 18 und 19, wenn ich mich total vertue, ne? Genau. Mhm. Und zwar quasi von heute, dem 1. Mai, bis zum Sonntag, dem 14. Mai, wenn man es so nimmt. Und ich starte, wie gewohnt, mit
die Kinostarts der Woche.
Für diese Woche ist das der 4. Mai, der Donnerstag ist Kinostarttag. Und da haben wir zum einen ein bisschen Horror, und zwar ein bisschen Horror, auf den man sich, glaube ich, wirklich freuen sollte, denn er ist seit Wochen ungeschlagen auf Platz 1 im Boxoffice in den USA. Ist auch, glaube ich, nur deswegen überhaupt hier in die Kinos jetzt gekommen oder kommt jetzt nur in die Kinos, weil er so ein Erfolg war. Damit hat, glaube ich, keiner gerechnet. Und zwar ist das Get Out, ein neuer Horrorfilm, von Jordan Peele. Das ist auch sein Regiedebüt. Der gute Mann hat vorher noch nichts gedreht. Bin ich sehr gespannt. Und ja, es ist quasi ein Rassismus-Horrorfilm. Also beziehungsweise ein antirassistischer Horrorfilm. Und zwar geht es darum, dass der Afroamerikaner Chris, gespielt von Daniel Kaluuya, der hat auch zum Beispiel in Sicario, in dem Drogenthriller mitgespielt, oder in Kick-Ass 2 war auch schon zu sehen. Er und seine Freundin Rose, die wird gespielt von Allison Williams, die kennt man glaube ich am besten aus der Serie Girls, dieses quasi Sex in the City mit Heroin. Genau, mit der ist er zusammen, sie ist weiß, er ist schwarz und sie möchte ihn ihren Eltern vorstellen. Das heißt, sie fahren zu ihren Eltern raus aufs Land und er hat schon ein bisschen so ein bisschen Bammel, so von wegen so, ne, schwarz und weiß, wie werden die Eltern auf ihn reagieren als afroamerikanischen Freund. Und was zunächst eigentlich alles ganz harmonisch aussieht, schwenkt dann irgendwann relativ schnell in blanken Horror um, denn irgendwas stimmt da auf diesem Landhaus gar nicht und die Eltern haben ein paar schwarze Bedienstete quasi in diesem Haus, die auch nicht so normal wirken und da geht irgendwie ganz schön viel Scheiße ab. Den Trailer posten wir nicht in die Shownotes, wer ihn schon gesehen hat, der sieht richtig fett aus und wie gesagt, der Film ist in Amerika gerade, schlägt alle Kassenrekorde und auch die Internetkritiken überschlagen sich da, Rotten Tomatoes irgendwie 100%, also 100 von 100 quasi, IMDb auch irgendwie, ich glaube es sind 8 oder sowas. Ich glaube, das ist ein sehr, 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 sehr ambitionierter Film auf den Horrorfilm des Jahres. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt. Ich sehe ihn am nächsten Sonntag, genau, am 7. gucke ich mir an. Kann man vielleicht auch mal zu casten, je nachdem. Glaube ich, wird sich lohnen, glaube ich. Also ich glaube, das ist ein Film, über den man durchaus sprechen kann, auch gerade mit diesem eben natürlich dem sehr aktuellen Ansatz, ne, von wegen Rassismus und so weiter. Und das dann in den Horrorfilm zu packen, das könnte spannend werden. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Ab dem 4. dann im Kino. Des Weiteren kommt am 4. ins Kino, ist ein Limited Release, wird nicht in allen Kinos laufen in Deutschland sicherlich. Hier kommt er zwischen Hamburg eher in den Genre, in den kleinen Kinos, in den Programmkinos. Und zwar Shin Godzilla. Der neue Godzilla-Film quasi aus Japan. Lief 2016 schon in Japan.
Muss ich mal gucken, ob der bei mir läuft.
Musst du mal gucken, ist ja bestimmt auch was für dich. Lief es 2016 schon in Japan, jetzt auch in Deutschland. Hier läuft er mit Untertiteln, also japanisch mit deutschen Untertiteln. Ob er irgendwie in Deutsch kommt, synchronisiert, weiß ich nicht, aber bestimmt irgendwann noch. Regie geführt haben hier übrigens Hideaki Anno, das ist, der hat auch schon einiges von Neon Genesis Evangelion gedreht. Und Shinji Higuchi, das ist der Regisseur von der Realverfilmung von Attack on Titan. Die beiden haben sich ja zusammengetan und einen, ja, quasi original japanischen Godzilla gedreht, wie man es noch von früher kennt, mit Pappmaché-Godzilla und Miniaturstädten. Und ja, die Story ist trotzdem wieder relativ ähnlich der bekannten Godzilla-Filme. Die Küstenwache in Japan wird aus dem Nichts angegriffen und es häufen sich Zwischenfälle, wo eben Angriffe auf Boote stattfinden und der, ein Deputy Chief der Sicherheits- oder der Armee oder was es sein soll, irgendwas vom Staat jedenfalls, der ist da eben einer Sache auf der Spur und findet Hinweise darauf, dass ein unbekanntes Lebewesen dahinter steckt. Das will natürlich keiner glauben und wie sollte es auch sein, Godzilla kommt aus dem Meer und macht alles platt. Und er ist jetzt daran, einen Plan zu schmieden, wie man Godzilla Herr werden kann, denn die US-Armee und die japanische Armee sind mit ihren Waffen natürlich machtlos gegen Godzilla. Und er will versuchen, das Monster irgendwie zu bezwingen. Ja, also wie gesagt, ein originaler japanischer Godzilla. Ich freue mich schon richtig.
Das ist auf jeden Fall besser als der letzte.
Den fand ich ja gar nicht so schlecht, aber...
Nee, ich fand ihn nicht schlecht, aber ich fand ihn so amerikanisch. Das hat mich so richtig genervt dabei. Ja, natürlich.
Aber der Trailer, das Witzige ist, der Trailer von Shin Godzilla zeigt schon mehr Godzilla als der ganze letzte Godzilla-Film aus den USA.
Ja, das fand ich tatsächlich ja spannend beim letzten. Mir ging halt am meisten wirklich auf den Sack. Es können nur die Amerikaner schaffen. Die Japaner haben keine Ahnung, was sie tun und die wissen überhaupt nichts und nur die Amerikaner können dieses Vieh besiegen. Das fand ich auch irgendwo aus filmhistorischer Sicht respektlos.
Ja, da gebe ich dir vielleicht ein bisschen recht, ja.
Ja, da ansonsten war der gar nicht so schlecht, aber mir ging halt dieses, hey, wir sind die Amerikaner und wir besiegen ja, und das Urmonster Japans.
Und er hatte halt einfach kaum Godzilla drin, fand ja. ich halt. Es war halt einfach ein bisschen wenig Godzilla, dafür ist der Film Godzilla heißt.
Hat wahrscheinlich zu viel Budget verlangt, Godzilla, um ja. aufzutreten.
Deswegen, mach ihn als Pappmaché und du kannst ihn 2 Stunden auf den Bildschirm stellen, das ist ganz gut. Ja, jedenfalls ab 4. im Kino. Ich gucke ihn auch am 7. nämlich, guckt dann nämlich Get Out und Shin Godzilla hintereinander im Double Feature.
Passt gut.
Finde ich, bin schon sehr gespannt. Ein weiterer Film noch am 4. Mai, den man sich anschauen kann. Und zwar ist das 7 Minuten nach Mitternacht, beziehungsweise im O-Ton heißt er A Monster Calls. Auch schon von 2016 in Staaten gelaufen. Und zwar ist das ein Film, der geht um einen kleinen Jungen, der heißt Connor, gespielt von Lewis McDougall, und der lebt mit seiner kranken Mutter, gespielt von Felicity Jones aus Rogue One und so, ne? Mhm. Zusammen, und die Mutter ist schwer krank. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich glaube, die hat die ist dement oder irgendwas, auf jeden Fall sie ist halt nicht mehr wirklich lebensfähig, sage ich mal. Sie vegetiert nur noch vor sich her. Und Connor lebt quasi mehr bei seiner Großmutter als bei ihr. Beziehungsweise sie zieht ihn groß. Die wird gespielt von Sigourney Weaver. Und und der Plot ist quasi, Connor will quasi dieser Realität mit der kranken Mutter zu Hause, und in der Schule wird er auch nur gehänselt, und jeder weiß irgendwie, was seine Mutter da durchmacht, und er ist quasi dadurch der Außenseiter, weil alle ihn hänseln, weil er eine kranke Mutter hat und so weiter, also so wie Kinder eben sein können, richtige Wichser. Und der kleine Connor flüchtet sich quasi in eine, ja, sag mal, eine alternative Realität, oder man weiß es nicht, ob es dann eben Wirklichkeit ist oder ob es nur in seinem Kopf ist. Ich vermute mal Letzteres. Natürlich, er träumt sich quasi ein Monster herbei, nämlich ein so knorriges Monster, sieht aus wie so ein bisschen wie so ein Baum, das lebendig wird und ja, ihm quasi hilft, aus der Realität zu entfliehen. Dieses Monster wird im Original auch gesprochen von Liam Neeson. Und ja, ist halt so ein Fantasy-Drama, eher für auch für junge Leute, also eher auch für so einen Family-Film, denke ich. Ich glaube jetzt nicht, dass der irgendwie sonderlich brutal ist, auch wenn er Monster Calls heißt. Der sieht eher so, ist kein Disney-Film, aber ich glaube, es könnte ein Disney-Film sein, theoretisch. Also es sieht eher nach Familienunterhaltung aus, bisschen traurig, bisschen Drama, bisschen Fantasy, bisschen, ja, dem Alltag entfliehen und so weiter. Regisseur ist Juan Antonio Bayona, der hat jetzt ein paar Folgen Penny Dreadful gedreht und wird dann jetzt auch den Nachfolger von Jurassic World drehen. Jurassic World 2 wird er machen, das ist derselbe Regisseur. Genau, Monster Calls ab dem 4. dann auch im Kino. Dann haben wir noch einen Film, und zwar für die Woche darauf, für den 11. Mai, den Donnerstag wieder, ist dann wieder Kinotag. Und da startet der neue Film von Guy Ritchie, King Arthur, Legends of the Sword. Als ich gelesen habe, dass
von Guy Ritchie... Power Metal Album.
Ja, könnte ein Manowar Album sein. Powerwolf. Sehr ungewöhnliches Szenario für Guy Ritchie Film, finde ich. Ne, wenn man bedenkt, dass der Sherlock Holmes Film macht, die neuen beiden, ne, mit Jude Law und so weiter. Und natürlich auch den legendären Snatch hat er damals gemacht mit Brad Pitt. Macht jetzt King Arthur. Er ist ja doch eher für ein bisschen durchgeknallte und so, ja, sag ich mal, ein bisschen dreckigere Filme bekannt. Deswegen bin ich sehr gespannt, was für einen Stil er bei King Arthur da einschlagen wird. Die Story ist der Sage übernommen. König Arthur zieht das Schwert aus dem Stein und merkt dadurch, dass er eigentlich der rechtmäßige König von England ist, und muss gegen den bösen Tyrann Vortigern, der wird gespielt von Jude Law, ja, angehen, der sich quasi das Zepter an sich gerissen hat und die Macht übernommen hat und den rechtmäßigen König ermorden ließ, der eben der Vater von Arthur war. Und ja, wie gesagt, bin gespannt, auf welchen Stil Guy Ritchie da aufgreifen wird. Der Trailer sieht ziemlich cool aus. Hauptdarsteller, also King Arthur wird gespielt von Charlie Hunnam, das ist der Der werte Herr aus Sons of Anarchy. Da kennt man, glaube ich, am ehesten her.
Oder aus Pacific,
aus Pacific Rim. Ja, der Hauptdarsteller, genau.
Ja.
Und der spielt den Arthur und wieder Jude Law, den Widersacher, den bösen Tyrann. Ja, bin gespannt. Ab 11. Mai im Kino werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ich glaube, diese Mischung eben aus Historienfilm, aber mit der Hand von Guy Ritchie, das könnte ganz interessant werden, sage ich mal. Mhm. Genau. Dann kommen wir noch zu
Neues aus dem Heimkino.
Da haben wir auch ein paar schöne Sachen dabei. Denn zum Beispiel am Donnerstag, jetzt am 4. Mai, erscheint endlich Star Wars Rogue One auf Blu-ray. Ja. In allen möglichen Variationen, also normale Blu-ray 3D und auch irgendwie im limitierten Steelbook über Amazon, glaube ich, wieder. Mhm. Ja, muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Kommt über Walt Disney Home Entertainment, Todesstern, alles geil. Bang. Nein, schließt natürlich eben die Lücke zwischen den Trilogien, sag ich mal. Und ja, ist schon vorbestellt und ich denke mal, ich hoffe,
dass er früher kommt.
Da müssen wir keinem noch was zu raten, glaube ich. Das wird sich eh schon jeder vorbestellt haben. Der
ich hatte es bestellt, als wir aus dem Kino raus waren.
Ja, perfekt. So macht man das.
Ich glaube, du hattest das auch, ne?
Ja.
Ich glaube, wir hatten das, ja. Genau.
Ja, ich freue mich schon, den wieder mal zu sehen, auf jeden Fall. Nach wie vor ein fantastischer Film, einer meiner liebsten Filme letztes Jahr.
Ja.
Genau, der am 4. Dann am Donnerstag, den 11. Mai, die Woche drauf, kommt Assassin's Creed auf Blu-ray raus. Also der echte Live-Action-Film mit Michael Fassbender über 20th Century Fox. Ja, Story ist ja relativ nah am Game. Die Firma Abstergo holt sich den im Todestag sitzenden Callum Lynch, eben gespielt von Fassbender, und macht ihm ein Angebot, dass er quasi sein Leben eintauscht gegen ja das Projekt Animus. Und er soll hier in die Zeit zurückreisen und uns einen seiner Vorfahren in die Haut eines Vorfahren schlüpfen, um als Assassine gegen die Templer zu kämpfen. Ich habe den Film noch gar nicht gesehen, tatsächlich, bis heute.
Ich auch nicht.
Weil die Kritiken mich damals so abgeschreckt haben. Der soll ja wirklich nicht so gut sein. Ja, ich werde es auch nachholen. Ich glaube, kaufen werde ich mir jetzt nicht direkt, aber vielleicht leihen wir mal oder so. Oder vielleicht kommt dann, wenn er jetzt auch auf Blu-ray raus ist, mal on demand irgendwo demnächst mal. Bei Amazon vielleicht oder irgendwo. Mhm. Oder man leiht ihn sich mal bei Amazon für kleines Geld. Sehen möchte ich ihn schon, aber die Stimmen waren ja doch eher schwach. Aber hey, wer Assassin's Creed Hardcore-Nerd ist, der hat ja vielleicht Bock, sich den eben ins Regal zu stellen. Ebenfalls Donnerstag am 11. Mai erscheint der neue Film noch von sag schon, jetzt habe ich es nicht aufgeschrieben. Ich dachte, ich kann es mir merken. Und zwar Kaffee Society. Das ist der jetzt komme ich nicht drauf. Wenn man einmal was im Kopf haben muss. Ich muss kurz wieder live googeln. Wo haben wir denn? Da. Ich unvorbereiteter Mensch. Alles schreibe ich mir raus, nur den Regisseur nicht. Danke, Woody Allen natürlich, genau. Das ist der neue Film von Woody Allen. Ja, der lebt ja noch, der hat immer noch Filme. ist schon vor 2016, lief letztes Jahr schon in den USA. Ist so ein Comedy-Drama, geht um einen jungen Herrn, Bobby, gespielt von Jesse Eisenberg, der ja in der Bronx aufwächst, aber lieber ins schöne, glitzernde Hollywood gehen würde, um da erfolgreich zu sein. Aber nicht so weiß, wie er richtig es anstellen soll. Und er hat aber eine familiäre Bindung nach Hollywood, denn sein Onkel Phil, gespielt von Steve Carell, ist ein bekannter Filmagent in Hollywood.
Das klingt aber schon geil.
Der mit den Stars per Du ist und mit allen immer fleißig essen geht und socialized. Und Bobby versucht über seinen Onkel so ein bisschen das Sprungbrett nach Hollywood zu schaffen. Und verliebt sich dabei in seine Sekretärin, Vonnie, gespielt von Kristen Stewart. Und dann entpuppt sich ein heiteres Glamour Comedy-Drama quasi um die Fassade Hollywood und wie man daran scheitern kann, sage ich mal. So klingt es zumindest sieht so im Trailer aus, so ein bisschen, ja, die Vorstellung ist schöner als das reale Leben, so ein bisschen sieht es aus. Habe ich Bock, werde ich mir angucken. Ich finde die Darstellerriege super, also Steve Carell und Jesse Eisenberg. Ich glaube, das kann gut funktionieren. Klingt sehr witzig.
Ja, ich mag Steve Carell auch sehr.
Steve Carell ist krass. Super, ja.
Jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie hieß denn nochmal der Film? Der mal nicht witzig war mit ihm. Naja, wir haben die ganze Zeit hier davon geschwärmt.
Big Short.
Genau, The Big Short. Das fand ich so krass, wie er da völlig anders war. Als zum Beispiel in Anchorman.
Ja, der hat viele Rollen, die jetzt nicht witzig sind. Das weiß man nur nicht, weil man eben so, weil er so eben, geprägt ist durch The Office und Anchorman.
Get Smart und männlich Jungfrau 40 sucht. Ich wüsste jetzt tatsächlich nichts, was er sonst an ernsten Sachen gespielt hat. Außer The Big Short.
Wie gesagt, guck mal in IMDb, also da wirst du überrascht sein. Der hat sehr viel gemacht.
Okay.
Aber ja, er ist auf jeden Fall wandlungsfähiger, als man denkt. Also er kann da durchaus den Trottel machen, aber auch wirklich ernsthafte tiefe Rollen spielen. Das ist, finde ich, auch sehr beeindruckend, ja. Ja, jedenfalls Café Society ab dem 11. dann auf Blu-ray. Werde ich mir, glaube ich, echt mal reinziehen. Bin ich gespannt, wie der ist. Zwei habe ich noch. Kommen auch beide am 11. Und zwar der eine ist Passengers. Das war der Sci-Fi-Film von letztem Jahr mit Jennifer Lawrence und Chris Pratt. Mhm. Auch hier in allen Variationen 3D, Steelbook und auch als 4K Blu-ray, wer da schon was Abspielbares zu Hause hat und den entsprechenden Fernseher. Kommt über Cape Light. Ja, geht quasi um ein Raumschiff, die Avalon, die 120 Jahre durch das All reist, mit 5259 Menschen an Bord. Und ja, der Charakter Jim, gespielt von Chris Pratt, der wacht 90 Jahre zu früh aus dem Kryoschlaf auf, wegen einer Fehlfunktion. Und kann sich auch nicht mehr selbst zurück in den Kryo versetzen, kann sich selbst nicht mehr hinlegen, genau. Kann sich selbst nicht mehr in den Kryoschlaf versetzen und muss wach bleiben. Und ja, nach einem Jahr quasi der Einsamkeit weckt er dann einen weiteren Menschen auf, um eben nicht mehr so allein zu sein. Und das ist eben Jennifer Lawrence in dem Charakter Aurora. Und ja, die beiden bestreiten dann quasi den Alltag auf der Avalon zusammen, bis es zu einem Unglück der Avalon kommt. Und es ist, ja, dass das Leben dieser 5000 noch was Menschen liegt in der Hand der beiden und sie müssen das Raumschiff irgendwie retten. Das ist so okay, der Plot. Lief letztes Jahr im Kino. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, tatsächlich. War auch ein Oscar-Film. Ist der einzige Oscar-Film, den ich noch nicht gesehen habe. auch wenn er nichts gewonnen hat, war auch nicht so wichtig. Aber den werde ich auf jeden Fall auch noch nachholen. Klingt eigentlich ganz cool. Ein Sci-Fi mag ich eh ganz gerne. Wobei ich vom Plot da auch eher von Life angetan war, den ich ja sehr, sehr geil fand. Mit Jack Gyllenhaal und so. Aber Passengers will ich auf jeden Fall auch noch nachholen, auch am 11. dann. Mhm. Und der letzte Film im Heimkino, auch am 11. Mai, ist dann noch Sully. Das ist ein Drama, sag ich mal, von Clint Eastwood gedreht, mit Tom Hanks und Aaron Eckhart. Das ist die die Verfilmung der wahren Begebenheit, der wahren Geschichte von Chesley Sullenberger, deswegen Sully ist quasi der Spitzname, der eben von Tom Hanks gespielt wird. Das war ein Pilot in Amerika, der quasi bei einem Routineflug ist da ein Vogel oder ein Vogelschwarm ins Triebwerk geraten und die drohten abzustürzen und der hat es halt geschafft, eine Maschine mit vollbesetzten Passagieren auf dem Hudson River zu landen und dabei alle Passagiere unversehrt auf den Boden zu bringen. Und das ist quasi die Verfilmung dieser wahren Geschichte. Kommt über Warner am 11. Mai, wer da Bock hat. Genau, das wären die Kino- und Heimkinofilme. Auch wieder einiges am Start, was man sich, glaube ich, angucken kann die nächsten zwei Wochen. Und dann erzählt Sascha uns jetzt mal, was für Games in den nächsten zwei Wochen rauskommen.
Die Game Releases der Woche.
Genau. Am Donnerstag kommt als erstes mal die Boxed-Version von Guardians of the Galaxy Telltale raus für PS4 und Xbox One. Also es ist ja letzte Woche schon rausgekommen, ne?
Genau, digital kam es schon vor zwei
digital Wochen, kam's. Ja. Und jetzt kommt die Box-Version. Also nicht direkt ein neues Release, nur wer digital nicht so bevorzugt. Am Freitag, am 5. Mai, da kann ich direkt im Grunde Passengers aufgreifen. Da kommt nämlich Prey raus. Und
also fast
dasselbe. Ja, fast. Also nein, eigentlich gar nicht, aber auch Sci-Fi und auch ein bisschen so mit du wachst auf und irgendwie lief das nicht ganz so geplant, bloß halt ein bisschen düsterer. Ist ein Sci-Fi-Shooter-Thriller im Weltraum. Ihr seid an der Bord der Raumstation Talos 1, die den Mond umkreist. Und das Ganze spielt 2032, also ein Jahr vor Metro auf der Erde. Und ihr seid ein Objekt, also ein Versuchsobjekt in einem Experiment. Und dieses Experiment ist ein bisschen schief gegangen. Und jetzt ist die Raumstation von Aliens überrannt, die natürlich auch wollen, dass ihr nicht mehr am Leben seid. Und sieht sehr interessant aus, hat so ein bisschen finde ich, irgendwie hat so ein bisschen was von Bioshock im Weltraum. Ist nicht ganz so abgespaced. Haha, oh Gott, schlechtes Wortspiel, unbeabsichtigt. Ist nicht ganz so abgespaced, weil das Ganze eher nur von der Optik und von diesem, ich bin alleine in irgendeinem kaputten Gebiet. Da passt so hin, weil es hat auch diesen Art Deko-Stil, den auch Bioshock hat. Ist von Bethesda, nicht von 2K. Und da fliegt man auch mal kurzzeitig außen durchs All und es sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Für mich mit der nächste ganz große Interessenpunkt, habe ich auf der Gamescom gesehen, war ziemlich beeindruckt, weil es in gewisser Weise noch ein frisches Gebiet ist für mich. Ist noch nicht so verbraucht, klar, Sci-Fi hast du überall mal und Space Horror, aber so wie es aussah, nicht, weil es so ein bisschen Bombast Optik hatte, finde ich. Hast du ja wahrscheinlich auch
schon gesehen. Hast du die Demo schon gespielt?
Nee, weil ich Demos hier meistens...
Because of Internet.
Ja, genau. Ich habe schon viele Beta-Phasen starten wollen und in dem Moment, wo ich es runtergeladen hatte, war die Beta-Phase abgelaufen. Und ich habe es nicht irgendwie versehentlich spät geladen. Ich habe es am Tag des Starts geladen. Also weiß ich nicht, ob ich mir die Demo noch hole. Ist jetzt ja nicht mehr so lange hin.
Also ich werd verzichten, es zum Grunde einfach allein. Ich will es dann wirklich von Grund auf spielen, ja. Und brauch dann nicht noch einen Ausschnitt irgendwie.
Nee. Ja, genau. Ich bin auch nicht, also Demos mag ich in dem Sinn auch nicht so. Weiterer Sci-Fi-Titel, der am 5. Mai rauskommt, ist Dreamfall Chapters für PS4 und Xbox One. Dreamfall Chapters gibt es schon auf PC. Das hier ist jetzt sozusagen eine remasterte Version. Ist der Abschluss der Longest Journey-Reihe, ist ein Adventure-Game. Und da geht's auch darum, dass Entscheidungen, die ihr trefft, eher Konsequenzen verursachen, die im späteren Spielverlauf auch nochmal auftauchen. Also es ist auch so ein eher ein Erleben des Spiels als ein wirklich aktiv Spielen. Und der dritte Titel am Freitag ist dann A World to the West. Ist ein Action-Puzzler, der im selben Universum von Tesla gerade spielt. Kommt auch für PS4, Xbox One und PC. Und dann geht's erst weiter am Donnerstag, dem 11. Mai, mit einem neuen Harvest Moon-Titel für 3DS. Das ist das Dorf des Himmelsbaums. Da geht's darum, man landet einem Gebiet, der Oase der Erntegöttin. Klingt jetzt erstmal, ne? Oase ist, klingt alles nach fruchtbar, aber da ist einiges schiefgelaufen und die 7 Himmelsbäume müssen wiederbelebt werden, um diese Oase wieder zu einem fruchtbaren Ort zu machen. Typisches Harvest Moon. Sieht niedlich aus, schön bunt. Und so sieht auch der nächste Titel aus. Am Freitag, 12. Mai, kommt Birthdays The Beginning raus. Ich hab's schon gespielt. Es hat viel Spaß gemacht, es ist sehr, sehr niedlich, es ist eine Gott-Simulation. Ihr landet in einer Höhle und findet einen kleinen Würfel und werdet dann so in ein anderes Universum gezogen. Und diese Würfelwelt muss man selber beleben, indem man Terraforming vornimmt und man muss die Umgebung anpassen, so dass Leben entstehen kann. Und das ist ganz cool, weil auf den ersten Blick, wenn man es sieht, sieht es aus wie so, oh, Minecraft bunt und alles putzig und wird nicht schwer sein, aber es ist sehr komplex, weil dann geht's darum, man muss in einem bestimmten Gebiet muss die Temperatur ansprechend sein, die Wasser, also die Luftfeuchtigkeit muss sehr hoch sein oder so, dass sich Bakterien entwickeln und aus diesen Bakterien dann wieder irgendwelche Pflanzen entstehen und Lebewesen diese Pflanzen essen. Und das Ganze wird immer größer und komplexer und wenn man es jetzt einfach nur so daher daddelt, so wie ich es erstmal gemacht habe, dann kriegt man nicht so viel mit, was abgeht, aber man kann es sehr, sehr tief verfolgen und sehr, sehr ausgeklügelt davor gehen. Es ist auch nicht so, dass das einfach nur so freies Wimmeln ist, sondern du kriegst dann Aufgaben da drin gestellt, wie zum Beispiel erschaffe einen T-Rex. Da musst du eben die Begebenheiten für einen T-Rex da erschaffen, so dass du die Landschaft möglichst so ebnen solltest, dass er darauf rumlaufen möchte und die Wassertemperatur muss stimmen und so, dass sich dann wieder Wesen davor entwickeln, irgendwelche anderen Dinosaurier, aus denen er dann entstehen kann, ist ganz cool gemacht. Also hat mir viel Spaß gemacht. Kann man intensiv verfolgen oder eben einfach nur ein bisschen zugucken, wie sich lustige Viecher entwickeln.
Ja. Ich habe das in Videos gesehen. Ich fand halt, das sah schon wieder so aus, so irgendwie Richtung Spore oder so. Kennst du noch Spore?
Ja, ja. Aber ist es nicht tatsächlich?
Okay, weil
ich also, habe jetzt nicht.
Ja.
Ich habe nicht so nachgeschaut, wie weit die ganzen Viecher wirklich so hießen. Sie sehen natürlich nicht ganz realistisch aus. Finde ich aber auch nicht schlimm. Wäre jetzt auch nicht sowas, wo man also das kannst du nicht vergleichen mit irgendeiner sehr tiefgreifenden Simulation, aber es ist doch überraschend tief, was du dafür wissen musst im Spiel. Also du musst dich da wirklich mit den Lebewesen, die du da gezüchtet hast, auseinandersetzen. Du musst dann immer, wenn die zum ersten Mal auftauchen, musst du sie sozusagen fotografieren oder einfangen, sodass du die Informationen über sie hast, bei welchen Temperaturen sie anfangen zu leben,
wie weit sie sich entwickeln. Okay.
Genau. Und du musst dann wirklich die komplette Landschaft, kannst auch Eiszeiten hervorrufen oder eine komplette Spezies ausrotten, was tatsächlich auch sinnvoll ist manchmal. Zum Beispiel, ich hatte hier Brachiosaurier da und die haben mir meine ganzen Bäume weggefressen. Weil du hast halt nur so einen kleinen Würfelplanet, das ist jetzt nicht irgendwie eine riesengroße Welt. Und dadurch, dass die Bäume dann eingegangen sind, konnte ich natürlich auch wieder andere Lebewesen nicht züchten, also musste ich die Viecher ausrotten, damit ich wieder Bäume hatte. Also das ist ganz, ganz witzig. Das fand ich lustig.
Okay, weil also generell, weil so Godsims an sich mag ich eigentlich ganz gerne, wenn ich an Black and White und so denke oder from Dust oder so, aber das sah halt so eine Mischung aus Minecraft und Spore aus, da war ich echt krass abgeturnt erstmal irgendwie.
Ja, genau, also es hat auch diesen klötzchenweise Arbeiten hast du da auch, du hast dann Erdschichten sozusagen, die kannst du dann senken und heben. Und dann hast du noch Items, die du anwenden kannst auf einzelne Organismen, zum Beispiel mutieren oder entwickeln. Und dann hast du eine Anzahl an Aktionspunkten und wenn die aufgebraucht sind, dann gehst du wieder in diesen Makromodus, wo du deinen Würfel komplett siehst und dann kannst du die Zeit vorspulen und dann entwickelt sich da drauf. Also
ja, okay.
Ist jetzt nichts, was man irgendwie über Monate spielen möchte, aber es ist auf jeden Fall was, wo man immer mal wieder reingucken möchte.
Aber quasi entwickelt sich denn auch alles weiter, während du das Spiel nicht spielst?
Also nee, das nicht. Nee.
Du musst das Spiel schon laufen haben.
Du musst das Spiel laufen haben und es entwickelt sich tatsächlich auch nichts, während du auf diesem Würfel etwas machst. Also letztendlich sagst du so, jetzt habe ich so mein Würfel gemacht, wie ich ihn haben möchte. Und dann gehst du wieder raus aus diesem Mikromodus in den Makromodus und guckst zu, wie sich dann was entwickelt. Ist auch zum Teil.
Okay, verstehe.
Mir sind auch mehrfach sämtliche Organismen auf der Welt gestorben. ich musste wieder von vorne irgendwas machen. Aber ist ganz sieht halt auch lustig aus, wenn da irgendwo ein Dinosaurier sitzt und der frisst dann irgendwelche Fleischbröckchen, die aus dem Nichts auftauchen. Also es ist eher so, ist jetzt nichts, was ich persönlich immer spielen würde. Da würde ich wahrscheinlich eher meinen Neffen dran klemmen oder sowas. Aber ich fand's ganz niedlich.
Okay, vielleicht gucke ich es mir doch mal irgendwann an, mal schauen.
Ja. Ja, das wären so sämtliche Spiele, die ich jetzt parat hätte.
Okay, cool. Dann mache ich noch zu guter Letzt
die Serienstarts der Woche.
Und da haben wir nämlich gar nicht so viel, denn genau genommen nur eine Sache. Denn in letzter Woche startet ja schon sehr, sehr viel an neuen internationalen Serien. Diese Woche, beziehungsweise in den nächsten zwei Wochen, ist da echt alles sehr, sehr dünn. Läuft jetzt auch erstmal genug. Deswegen nur ein Tipp diese Woche für Zuhörer bzw. Zuschauer, die gerne, bzw. Leute, die gerne auf Deutsch eher Sachen schauen. Und zwar für Anime-Liebhaber. Wer es noch nicht gesehen hat, ab dem 4. Mai, Donnerstag, startet auf ProSieben Max, dieser Subsender von ProSieben, wo ja viele Actionfilme und sowas laufen. Mhm. Da startet die erste Season von Attack on Titan, also dem Anime. Jetzt auf Deutsch. Im Free TV. Wer da noch Nachholbedarf hat, kann das ab dem Donnerstag dann auf ProSieben Max tun. Wer es nicht kennt, es geht um quasi die Menschheit wohnt in Mauern in einer eingezäunten Stadt, da außerhalb dieser Mauern riesige Titanen rumlaufen, die Menschen fressen wollen. Und ja, als die Heimatstadt angegriffen wird von einem riesigen Titan und dabei seine Mutter ums Leben kommt, ja, schwört Eren Jaeger, der Hauptprotagonist, Rache an den Titanen, und da gibt's dann quasi so eine Sondereinheit, die den Kampf gegen die Titanen aufnimmt, und man verfolgt den Weg dieser Einheit und der Protagonisten in dieser, ja, sehr, sehr dystopischen Welt. Großartige Serie, also die zweite Season ist ja jetzt in Japan gestartet. Vor wenigen Wochen gibt's auch schon 4 Folgen jetzt. Und wer dann noch Nachholbedarf hat, sollte auf jeden Fall reinschalten, denn das ist einer der besten Anime-Serien, finde ich, die es bisher so gibt.
Ich muss es mir auch noch anschauen, weil irgendwie ich werde nicht warm mit der Optik. Also ich finde diese Titanen, klar, sie sollen grotesk sein, aber ich finde die irgendwie so, ich weiß nicht. Ich weiß noch, wie du damals, ich glaube, du hast irgendwo auf Twitter gepostet, warum habe ich die Serie so lange nicht beachtet oder so.
Ja.
Ich komme damit nicht, ich werde damit irgendwie nicht warm, ich weiß nicht.
Krass. Ich finde es echt.
Ich habe es mir auch noch nicht angeguckt, muss ich zugeben. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Es kann auch sein, dass mich das dann total wegflasht, aber ich finde halt die Optik so seltsam.
Die Optik ist gar nicht seltsam. Also, nee. Du musst es einfach angucken. Von Bildern. Allein das, wenn das Intro kommt und du die Musik und so, da bist du drin. Das ist so fett.
Ja, das ist ja eh ein Phänomen Anime-Titellieder.
Ja, aber Attack on Titan ist da out of league so. Also, das gibt nichts Besseres.
Ja, gibt's ProSieben Max? Kommt das irgendwie auch online oder so?
Ich weiß es nicht, weil musst du mal schauen. Das weiß ich
nicht. Die haben ja irgendwer hat seine Anime-Auskopplung auch als App. Ich muss da mal gucken, weil ich habe ja zu dem miesen Internet habe ich auch noch kein Fernsehen. Also ich habe schlechtest of both worlds.
Sonst musst du es dir einfach kaufen.
Ja, oder so.
Es lohnt sich. Gerade du als Anime-Manga-Geek machst das. Müsstest du eigentlich drin aufgehen.
Ja, ich schäme mich ja auch deswegen ein bisschen.
Das ist zu Recht.
Weil mich halt so seltsam, ich finde das so, es sieht so seltsam aus. Und ich sehe überall, jeder feiert's, ob Junge, ob Mädchen, alle gehen steil auf Attack on Titan. Und ich hab's noch nicht geguckt. Das ist wirklich beschämend.
Hol es nach. Und ich versichere dir, es wird dir gefallen.
Gut, ich werde mal schauen, wie.
Gut, dann sind wir durch für heute. Das war der Ausblick auf die nächsten 2 Wochen. Einiges am Start wieder. Gerade im Filmbereich auf jeden Fall richtig viel, aber auch im Games-Bereich gibt's einiges zu holen, auch von verschiedensten Genres wieder. Also ist eigentlich für jeden was dabei. Von daher.
Ja, es ist jetzt die Open-World-Welle ist jetzt erstmal ein bisschen vorbei bei den Spielen.
Das genau, man merkt, es flacht so ein bisschen ab gerade, genau. Aber es gibt ja auch noch genug, sag ich mal. Also ich glaube, die wenigsten werden mit den März-Titeln überhaupt schon durch sein. Von daher ist das ja nicht so tragisch, wenn gerade mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Man hat ja noch genug zu tun. Der Pile of Shame wächst.
Ich kann meine Spitze vom Pile of Shame gar nicht mehr sehen.
Nee, das stimmt.
Ich glaube, ich sollte mal Reinhold Messner fragen, ob er irgendwie da
hochklettern kann. Meine Flagge reinstecken kann. Oder einfach, oben drauf erfrieren.
Ja,
genau. Ja, korrekt. Mein Digital Pile of Shame ist, glaube ich, noch größer als der physische. Das ist alles ganz furchtbar.
Ja, der wächst bei mir auch immer wieder. Also jetzt, wo mein PC ein anderes Setup hat, ist der Steam Sale auch mein Feind.
Ja, habe ich schon mal erzählt. Meine Steam Library ist riesig groß und ich habe nicht mal einen PC, also.
Ja, ja.
Schön. Gut. Aber es ist auch gerade wieder PSN Sale. Da habe ich mir jetzt aber auch noch was mal geholt, was ich mir immer holen wollte, aber es waren irgendwie so 8 Euro und die waren immer so, was ist, wenn's Kacke ist?
Ja,
und deswegen habe ich es mir nie geholt, aber jetzt kostet es nur 2 oder 3 Euro, ich glaube 2,99, deswegen habe ich es nochmal geholt.
Läuft der Sale noch? Das ist der den du mir geschickt hattest, ne?
Der neue jetzt, ja, genau. Da läuft, da gibt's nämlich jetzt Blues and Bullets für die PS4. Ist so ein, ich sag mal, das sieht so, also vom Gameplay her so ein bisschen aus wie Heavy Rain. Aber ist halt so, das ist so ein Film noir mäßig, also alles schwarz-weiß, ja, und nur so gewisse Aspekte wie Blut und so ist rot, und das ist halt so eine Crime Story, so ein Crime noir Ding, irgendwie ein Zweiteiler, sind zwei Parts. Ja. Wird jetzt, wie gesagt, ist Indie, wird jetzt nicht Heavy Rain Qualität haben, aber ich fand's, ich habe den Trailer mal geguckt und auch mal ins Gameplay auf YouTube mal reingeguckt. Das ist eigentlich genau mein Ding. Und ich mag auch so diesen Noir-Stil echt gern. Und für 2,99 bei der Episode jetzt, oder was das jetzt war. Normal haben die, glaube ich, jeweils 6 gekostet oder sowas.
Ich glaube, der Season Pass kostet 5.
Jetzt ist, ja, wie gesagt, es gibt eh nur 2 Episoden, soweit ich es bisher gesehen habe. Und,
ja, also du kannst die einzeln kaufen für jeweils 2,99 und gesamt für 5, meine ich.
Genau, oder so, genau. So, das habe ich jetzt mal gemacht, die beiden, und da habe ich Bock drauf. Das werde ich mir auch mal angucken in den nächsten Tagen mal. Genau, das noch gerade nebenbei.
Muss ich auch mal schauen.
Genau, schau mal rein. Gut, ich würde sagen, wir schließen diese Episode damit ab. Ihr seid versorgt mit allem, was ihr zu tun habt in den nächsten 2 Wochen. Und in diesem Sinne, spielet fleißig, gucket fleißig. Und wir hören uns dann.
Fleißig.
Und hört fleißig vor allem uns, ihr gastigen Menschen. Und danke fürs Zuhören. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Cast. Tschüss.